Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.
Auf seinem Schreibtisch stapeln sich Akten und Notizblöcke, allesamt vollgeschrieben. Einige Sätze sind unterstrichen, einige Wörter eingekreist. Wer versucht, seine Aufzeichnungen zu verstehen, hat wohl wenig Erfolg. Nur er selbst hat den Überblick und kann wieder entziffern, was für brisante Informationen er da zusammengetragen hat. Er sitzt vor einem alten Rechner. Er schreibt seinen neuesten Artikel. Sein Tippen wird immer wieder unterbrochen durch das Schrillen des Telefons. Vielleicht ist es ein neuer Informant oder doch sein Redaktionsleiter, der Sorge hat, seinen neuen Artikel zu veröffentlichen. Durch die unermüdliche Arbeit dieses Mannes, wegen seines Durchhaltevermögens, trotz großen Widerstandes, konnte ein Riesenskandal bei einem der mächtigsten Geheimdienste der Welt aufgedeckt werden. Es geht heute um Massaker, Spionage und Experimente an Menschen, die alle nie an die Öffentlichkeit kommen sollten. Der Mann, der gerade noch am Schreibtisch sitzt und einen neuen Artikel verfasst, kann noch nicht wissen, was seine Recherchen alles aufdecken werden. Sein Name ist Simon Hirsch. Ich habe ja schon letzte Folge angekündigt, dass ich eine Überraschung mitbringen werde. Und zwar gibt's heute unsere erste Doppelfolge.
Aha.
Ja, ich habe mir gedacht, damit jetzt nicht alle mit einem Cliffhanger 2 Wochen auf eine neue Folge warten müssen, kommt einfach schon nächste Woche Teil 2 raus, was ja auch für alle ein Vorteil ist. Mhm. Ne? Können sich alle freuen.
Ja.
Ja, im Prinzip wollte ich einfach mehr erzählen, als in eine Folge reingepasst hätte. Mhm. Wir starten ja diese Woche mit einem neuen Oberthema, ne? Mhm. Experimente. Und den Skandal, den ich ursprünglich behandeln wollte, in dem es dann auch expliziter um Experimente geht, behandeln wir vor allem nächste Woche. Mhm. Aber ich fand es einfach so spannend, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieser Skandal aufgeklärt werden konnte. Deshalb dachte ich mir, egal, machen wir einfach 2 Folgen.
Ja.
Haben wir ja sonst nichts Besseres zu tun.
Nee, cool, ich freue mich.
Okay, Hammer. Und deshalb schauen wir uns heute vor allem den Investigativjournalist Simon Hirsch und seine Recherchen an, die eben zu der Aufdeckung des Geheimdienstskandals geführt haben. Sonst, wer weiß, würden wir selbst heute wahrscheinlich nichts darüber wissen. Und ich habe natürlich auch ein Bild von Simon Hirsch dabei. Wie immer findet ihr alle Bilder dieser Folge bei uns auf Instagram bei Schatten und Skandale.
Ich sage ja sonst immer, dass die Leute, die du mir so zeigst, dass ich mir die anders vorgestellt hätte, aber ich habe mir den genauso vorgestellt, wie er aussieht. Der hat so einen ganz typischen Anzug an für... ja, so das 20. Jahrhundert, also irgendwie leicht zu groß, habe ich das Gefühl, mit einer roten Krawatte. Er selber ist älter, ich würde jetzt mal schätzen, so um die 70, mit einer Brille, kurzen Haaren, die so zur Seite gemacht wurden. Er sitzt vor einem Mikrofon, sieht ein bisschen aus wie so eine Art Podiumsdiskussion oder so, oder eine Pressekonferenz, schaut gespannt so ein bisschen aus dem Bildausschnitt raus und ja.
Das Bild ist schon etwas älter. Das Foto ist von 2009, aber wir starten noch früher und zwar am 8. April 1937. Da wird Sy, wie er auch genannt wird, in Chicago, Illinois in eine jüdische Familie geboren. Sein Vater ist verschlossen, er spricht kaum mit seinen Kindern, außer wenn sie aus seiner Sicht etwas falsch gemacht haben und er sie deshalb anschreit. In seinem Vater hat sich viel Wut angestaut. Er ist um 1920, als er 16 oder 17 war, aus Litauen geflohen. Er schaffte es irgendwie nach Hamburg, da kaufte er sich für $12 ein Dritte-Klasse-Ticket. Mit dem Schiff geht es dann in die USA, dort wollte er sich ein neues Leben aufbauen. Als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Litauen einfallen, treiben sie alle Juden aus dem kleinen Heimatort des Vaters zusammen und richten sie hin. Simons Vater spricht mit seinem Sohn nicht über den Holocaust. Über das, was seiner Familie widerfahren ist, verliert er kein einziges Wort. In Simons Familie wird jetzt nicht sehr viel Wert auf Bildung gelegt. Seis Mutter ist diejenige, die sich um die Kinder kümmert, während sein Vater jeden Morgen in die Wäscherei fährt. Schon früh ist klar, dass eines der Kinder den Laden später mal übernehmen wird. Simon hat noch einen Zwillingsbruder und zwei ältere Zwillingsschwestern. Aber Simon reicht das nicht. Er ist super wissbegierig, will sich selbst weiterbilden und tritt deshalb einem Bücherclub bei. Er liest ein Buch nach dem anderen. Gleichzeitig muss er nach der Schule auch noch zusätzlich in der Wäscherei aushelfen. Simons Vater ist Kettenraucher. Er zündet sich eine Zigarette nach der anderen an. Bald wird er schwer krank. Er bekommt Lungenkrebs, aber nicht nur das, Ärzte stellen auch mehrere Hirntumore bei ihm fest. Er baut sehr schnell ab. Mit gerade einmal 15 Jahren ist es Seymour, der hauptsächlich in der Wäscherei steht und Geld verdient. Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, badet er seinen Vater oder macht sonstige Erledigungen für ihn. Ne, das ist schon krass, wenn man sich das vorstellt. Ich weiß nicht, was du mit 15 gemacht hast, aber das ist wohl ein sehr deutliches Beispiel von Parentifizierung. Ne?
Ja, total. Also vor allem in so einem schwierigen Alter wie 15. Sehr viel Verantwortung auf dir und sehr viel Last, auch wenn du deinen Vater dann baden musst, weil er so schwer krank ist.
Ja.
Ich meine, das hört sich jetzt nicht an, als ob die allerbeste Beziehung gehabt hätten, aber trotzdem.
Ja. Bis dahin war er Einserschüler. Aber er muss sich jetzt um seine Familie kümmern und bricht deshalb die Schule ab. Eines Abends sitzt Simon nach einem langen Arbeitstag in der Wäscherei im Auto und ist auf dem Weg nach Hause. Als er seinen Wagen abstellt und zum Zimmer seines Vaters hochschaut, weiß er, dass er gestorben ist. Das Zimmer ist dunkel. Der Vater ist tot und Simon überlegt jetzt, was er mit seinem Leben anfangen will, was er sich selbst wünscht. Will er wirklich sein Leben lang die Wäsche anderer Leute reinigen, weil sein Vater das so für ihn vorgesehen hatte? Er weiß, dass er gut schreiben kann, allerdings weiß er nicht, was er damit anfangen soll. Trotzdem will er schauen, ob er es damit zu etwas bringen kann. Er meldet sich beim Junior College in Illinois an. Trotz seines geringen Einkommens kann er sich da die Studiengebühren leisten. Doch lange bleibt er da nicht. Einer seiner Dozenten erkennt schnell sein Talent und er bekommt tatsächlich ein Stipendium an der Universität in Chicago. Da taucht er schnell in eine komplett andere Welt ein, die Uni, die Stadt und auch seine neue Arbeit. Er wird Polizeireporter und da verliebt er sich so richtig in den Journalismus. So, wir wollen jetzt ja aber nicht seinen gesamten Lebenslauf durchgehen. Wir springen jetzt mal an die Stelle, an der es interessanter wird und man vielleicht auch schon die ersten Unterschiede zwischen Simon und anderen Journalisten erkennt. 1963 fängt Sei an, für die Associated Press zu arbeiten. Die kann man ein bisschen mit der deutschen Presseagentur, mit der DPA vergleichen. Die AP ist eine große internationale Nachrichtenagentur. Die bringen also keine eigenen Zeitungen oder ähnliches raus, sondern verkaufen ihre Texte, Bilder und Co. dann an andere Medien weiter. Und von der AP wird er vor allem im Pentagon eingesetzt. Also dem Hauptsitz des Verteidigungsministeriums in den USA. Seymour Hersh bezeichnet das Pentagon als seltsamen Ort. Alles ist so oberflächlich aufgesetzt und irgendwie fake. Er beobachtet, wie sich seine Kollegen am Morgen einen Kaffee holen, untereinander Smalltalk halten, nach dem Briefing um 10.30 Uhr einen Text herunterschreiben und dann gemeinsam Mittagessen gehen.
Klingt stressig.
Es war gerade ironisch, oder?
Yeah,
ja, okay.
Natürlich.
Weil das denkt sich Simon auch, denn ihm reicht das gar nicht. Er will nicht nur die super offiziellen Infos, die zuvor fein säuberlich vorbereitet wurden. Deshalb spricht er oft vor allem mit jungen Offizieren, teils nur über Football, aber ab und zu bekommt er dadurch auch so einige Sachen mit, die zuvor nicht von der Pressestelle genehmigt worden sind. Teils fallen Infos auch einfach so mal in Nebensätzen. Deshalb hatte im Pentagon tatsächlich auch schnell den Ruf weg, dass er sich lieber mit seinen Quellen im Offizierscasino trifft, als auf die Pressekonferenzen zu gehen.
Ja, als Investigativjournalist ist das, glaube ich, gar nicht blöd.
Ja, auf jeden Fall.
Also, wenn du dann versuchst, deine Quellen, deine Leute so ein bisschen einzulullen und halt so ihnen das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie dann quasi irgendwie nicht auf alles achten, was sie sagen. Es geht ja auch gar nicht.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden das später noch genauer hören, aber Seymour achtet tatsächlich auch sehr, sehr auf seinen Quellenschutz. Also da kommt überhaupt nichts raus, außer die Quelle will, dass der Name dann in der Öffentlichkeit auch steht. Aber sonst weiß man tatsächlich sehr, sehr wenig, woher er seine Geschichten hat, die er dann aber auch bestätigt. Also ja. Eines der wichtigsten Themen bei den Pressekonferenzen in diesen Jahren, also wir sind jetzt Mitte, Ende der 60er Jahre, ist der Vietnamkrieg. Um da nochmal alle abzuholen, eine ganz kurze Zusammenfassung dieses wirklich ja, grausamen Krieges. Der Vietnamkrieg ging von 1955 bis 1975. Ein Jahr zuvor ist Vietnam von der Kolonialmacht Frankreich unabhängig geworden. Danach hat sich das Land in Nord- und Südvietnam gespalten und die beiden Seiten haben sich bekriegt. Nordvietnam war kommunistisch und wurde von der Sowjetunion und China unterstützt. Südvietnam hat sich dagegen an den USA orientiert. Es war also ein Krieg der Weltmächte. Sowohl die USA als auch die Sowjetunion wollten ihren Einfluss in Asien sichern. Ziel der USA war es, die Verbreitung des Kommunismus in Südostasien zu verhindern. Im Kalten Krieg haben die USA und die Sowjetunion ja nie direkt militärisch gegeneinander gekämpft, aber sie haben Konflikte in Drittstaaten ausgetragen. Da haben wir schon mal ausführlicher in Folge 13 gesprochen. Die mysteriöse E-Style-Frau, falls ihr es noch nicht gemacht habt, hört da sehr gerne rein. Da klingelt es jetzt.
Ich erinnere mich, ja. Musste kurz überlegen, was Folge 13 war, aber als du es dann den Titel gesagt hast.
Genau. Südvietnam und die USA haben den Krieg verloren. Vietnam ist von Nordvietnam gewaltsam wiedervereinigt worden. Millionen Soldaten und Zivilisten sind auf beiden Seiten gestorben. Hunderttausende Südvietnamesen sind nach dem Sieg Nordvietnams getötet oder in Umerziehungslager gesteckt worden. Ja, so weit sind wir jetzt aber noch nicht. Wir sind Ende der 60er Jahre und der Krieg wird sich noch einige Jahre eben bis 1975 ziehen. Seymour Hersh tritt mal wieder nach einem Briefing auf die Pentagon-Flure. Er kommt mit einer Gruppe junger Offiziere ins Gespräch. Einer meint schließlich, in Vietnam geht es zu wie beim Mordkommando. Zivilisten werden dort ermordet. Seymour ist schockiert. Davon hatte er von offizieller Seite noch nie etwas gehört. Doch wie kann er diesem Verdacht nachgehen? Seine Gedanken kreisen, als er vor das Pentagon tritt. Er drängt sich an den jungen Demonstranten vorbei, die das Ende des Vietnamkriegs fordern. Auf einem Schild liest Seymour »Get the hell out of Vietnam«. Seymour will dieser doch sehr vagen Spur auf jeden Fall nachgehen. Er spricht mit seinem Redakteur. Doch der hat dafür gar kein Verständnis, er ist empört. Also verlässt Seymour die AP und fängt an, freiberuflich zu arbeiten. Was man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist ziemlich risky, denn er hat zu Hause eine Frau und ein Kind und die kleine Familie hat aktuell nicht viel Geld. Trotzdem irgendwie fühlt er sich in einer Form verantwortlich dafür, herauszufinden, was in Vietnam tatsächlich passiert.
Ja, und der hat ja auch, glaube ich, schon einen gewissen Ruf, ne? Also das ist jetzt nicht so ein Startjournalist oder sowas, sondern der, so klang es zumindest, hat sich ja schon einen gewissen Ruf aufgebaut. Das heißt, die Leute schätzen seine Arbeit, kennen seine Arbeit und deswegen wird er auch oft gebucht, oder?
Die nächsten Jahre, das greife ich jetzt schon mal vor, werden ein bisschen hart, weil er investiert auch sehr viel in Flüge, in Anreisen, weil er auch immer mit seinen Quellen dann direkt sprechen möchte. Und am Anfang muss er schon sehr auf sein Geld achten, aber er bekommt seine Artikel auch ziemlich gut los. Am Anfang konnte er noch nicht so richtig einschätzen, wie viel er für die Artikel verlangen kann und hat die vor allem am Anfang bisschen unter Wert verkauft. Ja, okay. Aber das spielt sich ganz gut ein nach einer Zeit. Seymour sitzt an seinem Schreibtisch. Viel hat er noch nicht erreicht. Er weiß noch nicht so recht, wo er überhaupt anfangen soll. Dann klingelt plötzlich sein Telefon. Eine anonyme Nummer. Seymour nimmt ab. Durch den unbekannten Mann an der anderen Seite kommt er endlich voran. Viele Infos hat er zwar nicht, aber es reicht. Er erzählt, dass etwas Schreckliches in Vietnam passiert, was die Army vertuschen möchte. Ein amerikanischer Soldat sei völlig durchgedreht und habe Menschen in einem Dorf erschossen. Mehr wisse er nicht, aber die Army sei in Panik. Ja, wer dieser ominöse Mann ist, woher er Seymours Nummer hat oder ob er bei der Army arbeitet, wissen wir alles nicht. Seymour weiß es vielleicht, aber das würde er nie preisgeben, ne? Das habe ich vorher auch schon kurz angesprochen.
Denke mal schon, dass er das weiß, oder? Weil er muss es ja auch irgendwie verifizieren.
Schon, aber oft bekommt er auch Tipps und verifiziert sie dann durch andere Stellen.
Ah, okay, ja.
Also da gibt es ja immer so mehrere Wege, aber ich gehe mal fast davon aus. So oder so, wir wissen es halt nicht, weil er seine Quellen nie verrät. So, das Wichtigste an seiner Arbeit ist halt, dass ihm auch Leute, die brisante Infos haben, ihm dann auch vertrauen.
Ja, klar.
Und macht die müssen Sinn. Sich halt sicher sein, dass sie dann keine Probleme bekommen werden.
Ja.
Seymour hat zwar keinen Namen von dem Soldaten, der um sich geschossen haben soll, doch mit den Infos kann er etwas anfangen. Als er das nächste Mal im Pentagon ist, trifft er zufällig einen General, den er schon seit Jahren kennt. Mittlerweile ist er Stabschef für Westmoreland, dem General der US Army, der gerade also auch der Oberbefehlshaber der US-Truppen in Vietnam ist. Seymour fragt einfach gerade heraus, was er über den Schützen in dem Dorf wisse. Und der General antwortet auch tatsächlich: Ich hoffe, dieser Kelly kommt in die Hölle. Da haben wir jetzt einen Namen.
Kelly.
Genau. In einem kleinen Artikel bei der New York Times liest Seymour, dass ein Lieutenant William L. Kelly Jr. wegen Totschlags festgehalten wird. Also ganz langsam setzt sich jetzt Stück für Stück alles zusammen. Jetzt kontaktiert Seymour zuerst Kellys Anwalt und tatsächlich der Lieutenant wird wegen 109-fachen Mordes angeklagt. Also der wurde wahrscheinlich zuerst, das habe ich irgendwie nicht ganz rausgefunden, aber ich nehme es mal an, so kennen wir es ja auch aus unserer Redaktionsarbeit, dass jemand zuerst wegen Totschlags zum Beispiel inhaftiert wird und die Anklage ist dann doch noch mal eine andere. Das kann ja durchaus
sein. Ja, weil ja dazwischen auch noch weitere Ermittlungsarbeit liegt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, Seymour denkt sich jetzt, er muss diese Chance ergreifen. Er fliegt nach Fort Benning, das ist eine Basis in Georgia der US-Army. Seymour trägt einen etwas abgetragenen Anzug. Etwas Schickeres kann er sich nicht leisten. Es ist auch der einzige Anzug, den er überhaupt besitzt. Also trägt er den ganzen Aufenthalt in Georgia dasselbe. Er hat Glück. Noch in der ersten Nacht trifft er Kelly mehr oder minder zufällig in einer Unterkunft für Oberste und Generäle. Kelly ist dann noch auf freiem Fuß. Seymour stellt fest, dass er keinem Monster gegenüber sitzt. Er hatte einen unempathischen, irgendwie unfreundlichen Mann erwartet, doch die beiden kommen tatsächlich schnell ins Gespräch. Der Lieutenant erzählt, er habe gar keine andere Wahl gehabt, als um sich zu schießen. Er musste sich verteidigen. Überall waren Feinde, alle haben den Überblick verloren. Ja, es seien Zivilisten gestorben, aber auch die wollten die US-Soldaten töten. So ganz glaubt Seymour Kellys Geschichte aber nicht.
Das klingt alles sehr paranoid irgendwie.
Ja, wir kommen da später noch genauer drauf. Die Army lässt Kelly schnell fallen, nachdem Verantwortliche mitbekommen, dass ein Journalist an der Geschichte dran ist. Er hat Seymour noch erzählt, dass er nur Befehle befolgt habe, doch Kellys Vorgesetzter streitet alles ab und beendet das Gespräch. Die Army gibt auch an, ja, Kelly habe im März 1968 in der Vietcong-Hochburg Pinkville mindestens 109 Zivilisten getötet. Kurz zur Einordnung, wer überhaupt als Vietcong bezeichnet wird. Die Vietcong war eine kommunistische Guerilla-Organisation in Südvietnam. Übersetzt heißt das so viel wie vietnamesischer Kommunist. Und diese Guerilla-Organisation hat eben auch gegen Südvietnam und die Vereinigten Staaten gekämpft. Jetzt hat Seymour also seinen Verdacht bestätigt bekommen. Er schreibt einen Artikel über die Morde in Südvietnam. Der erscheint dann auch am nächsten Morgen in rund 30 Zeitungen. Für das Pentagon ist das ein Super-GAU. Die Verantwortlichen wollten eigentlich um jeden Preis verhindern, dass diese Story an die Öffentlichkeit kommt. Deshalb versuchen sie jetzt, den Schaden so gering wie möglich zu halten. Wie glaubst du, machen sie das?
Sie stellen eine Presseerklärung aus und sagen, das war alles gar nicht so, das ist falsch.
Das könnte ich mir eigentlich auch ganz gut vorstellen, aber sie stellen Kelly als verrückten Irren dar. Das ist gar kein systematisches Problem, sondern eine, in Anführungsstrichen, durchgedrehte Einzelperson. Seymour glaubt dem Pentagon natürlich kein Stück. Er geht davon aus, dass da noch viel mehr dahinter stecken muss. Eines Morgens schlägt Seymour die Washington Post auf und bleibt an einem kleinen Artikel hängen. Es sind einige Zeilen über einen Mann, der behauptet, dass er sich schon vor 8 Monaten an Kongressmitglieder, den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, alle Generäle und das Weiße Haus selbst gewendet und von dem Massaker in My Lai berichtet hat. Aber nichts war danach passiert. Die Chance, dass der Mann die Wahrheit sagt, ist auch relativ hoch. Er hat zu der Zeit in der 11. Infanteriebrigade in Vietnam gedient. Sein Name ist Ronald Riedenauer. Und wieder packt Seymour seine Taschen, leiht sich Geld und sitzt im Flieger nach Kalifornien, um persönlich mit Ronald zu sprechen. Der erzählt ihm, dass einige Soldaten und Offiziere durch Dörfer gelaufen seien und willkürlich Menschen erschossen hätten. Menschen, die am Wegrand standen, Menschen, die mit Lebensmitteln auf dem Weg nach Hause waren, einfach so, ohne irgendeinen Anlass. Aber nicht nur das, er gibt Seymour auch eine Liste mit möglichen Kontakten, die ebenfalls mit ihm reden werden. Denn nicht nur er kann diese schrecklichen Geschehnisse nicht mehr nur für sich behalten. Immer mehr ehemalige Soldaten vertrauen sich Seymour an. Einer erzählt, dass sein Kommandant den Befehl gegeben habe, das Dorf und seine Bewohner zu zerstören. Anscheinend sollen alle Vietcongs sein. Ihm war klar, dass das nicht so war. Einige waren noch Kinder, einige so jung, dass sie nicht einmal laufen konnten. Ein weiterer Mann, der mit Seymour Hersh spricht, ist Paul Medlow. Er hat im Krieg seinen Fuß verloren und wohnt deshalb wieder bei seinen Eltern auf einer Farm in Indiana. Seine Mutter macht Seymour nach einer weiteren langen Anreise die Tür auf. Einer der ersten Sätze, die sie zu ihm sagt, ist: Ich habe Ihnen einen guten Sohn geschickt. Sie haben aus ihm einen Mörder gemacht. Paul ist ernst. Überall war Tod, Mord und Sühne. Paul gibt am 24. November 1969 auch CBS ein Interview und da hören wir jetzt mal rein.
We stepped back about 10, 15 feet and he started shooting. And he told me to start shooting. So I started shooting. I fired about 4 clips into the group. I carried 17 rounds to each clip.
So you fired something like 60, 70 right. shots? And you killed how many at that time?
Well, I fired them on automatic, so you can't, you just spray the area on them, so you really can't know how many you killed because it comes out so doggone fast. So I might have killed about 10, 15 of them.
Mm-hmm. Men, women, and children?
Men, women, and children.
And babies?
And babies.
Ja, also er hat gerade erzählt, dass er halt in die Menge einfach gefeuert hat.
Mhm.
Dann wurde er gefragt, also jetzt mal die Kurzfassung, wie viele Leute er getötet hat. Also ja, das weiß ich gar nicht so genau, weil es sind halt automatische Waffen.
Ja.
10, 15 Leute und dann wurde halt nochmal nachgefragt, ja, Frauen, Kinder, Männer, ja, ja und Babys, ja auch Babys.
Mhm. Die Person, von der Paul da am Anfang spricht, ist Lieutenant Kelly. Also, dass er ihm halt gesagt hat, er soll in die Menge schießen. Und zuvor habe der Lieutenant halt den Soldaten auch befohlen, die Menschen in der Mitte des Dorfes zu versammeln. Ja, und du kannst dir vorstellen, dass dieses Interview gerade auch wegen den Kindern und den Babys natürlich, die getötet worden sind, eine Welle der Empörung auslöst. Der Vietnamkrieg ist schon seit längerer Zeit nicht mehr populär in den USA. Ich habe ja schon am Anfang von den Protesten vor dem Pentagon erzählt. Aber jetzt gehen landesweit Menschen auf die Straße. Demonstranten halten Schilder in die Luft. Darauf sind Bilder von getöteten Familien am Wegesrand. Darauf steht in roter Schrift: Your tax at work. Also deine Steuern bei der Arbeit. Und von dem Massaker gibt es auch tatsächlich einige Bilder, denn der Militärfotograf hatte zwei Kameras vor Ort, eine Schwarz-Weiß-Kamera für die Army und dann aber noch eine, die bunte Fotos machen konnte. Offiziell wusste von dieser zweiten Kamera aber niemand. Nachdem Simons Artikel erschienen war, hat der dann diese Farbfotos verkauft. Aber nicht nur die USA sind erschüttert, die ganze Welt ist betroffen. Große Zeitungen titeln »Der Tag, an dem die Menschlichkeit in einem Dorf in Vietnam starb«. Und das muss man sich auch nochmal vorstellen, diese Geschichte wäre fast nie an die Öffentlichkeit gekommen, hätte Seymour nicht den Tipp bekommen und hätte er dann auch nicht so viel Arbeit da reingesteckt. Aber wenn man mal genauer hinschaut, fragt man sich dann doch, warum es nicht früher rausgekommen ist. 400 bis 500 Menschen sind bei dem Massaker hingerichtet worden. Teils sind Dutzende Hubschrauber zur Unterstützung hinzugerufen worden und in einem der Hubschrauber saß sogar der Oberst der Brigade und der Leiter des Spezialkommandos. Innerhalb weniger Tage wussten hunderte Soldaten davon, aber niemand hat es gemeldet. Du hattest ja am Anfang schon gemeint, der Kelly hat irgendwie paranoid gewirkt oder so. Und er war ja auch nicht der Einzige. Also ihm wird ja der Mord an 109 Zivilisten vorgeworfen, aber es waren ja am Ende 400 bis 500. Warum glaubst du, ist es zu solchen Massakern gekommen?
Der Grund, das weiß ich nicht. Rache vielleicht, Druckmittel.
Die Frage war jetzt auch vielleicht ein bisschen schwer. Ich dachte nur, weil du vorher gemeint hast, ja, paranoid war, dachte ich, vielleicht hast du schon eine Idee im Kopf. Ja, also Seymour Hersh geht auf jeden Fall davon aus, dass es der Army halt schlicht um Zahlen ging. Der Erfolg wurde einfach daran gemessen, wie viele vermeintliche Feinde die Soldaten ausschalten. Und wenn man dann Zivilisten als Vietcongs bezeichnet hat, waren das halt Zahlen, die man dann dem Weißen Haus vorlegen konnte, wie erfolgreich diese Mission eigentlich ist. Nach dem Artikel ist der Druck auf die Army groß und tatsächlich werden Untersuchungen eingeleitet. Dabei kommt heraus, dass 14 Offiziere eindeutig an der Vertuschung beteiligt waren. Und die Army, ich kann es kaum fassen, klagt sie wegen Pflichtverletzung, Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften und unterlassener Meldung an.
Das klingt nach ehrenvoller Entlassung und fertig.
Ja. Wir erinnern uns, auch Lieutenant Kelly steht ja vor Gericht. Wir können uns jetzt auch mal ein Bild von ihm anschauen.
Ich weiß nicht genau, was es ist. Also zuerst mal zum Foto. Das ist ein Schwarz-Weiß-Foto von ihm, wie er seinen Namen quasi auf so einem Namensschild hochhält. Er hat eine Uniform an. Sein Haar ist schon sehr ausgedünnt, also Geheimratsecken, länglicher Kopf, relativ abstehende Ohren. Und ich finde seinen Blick so ein bisschen komisch, weil er schaut sehr leer irgendwie. Ich weiß nicht, das ist eigentlich fast nicht das richtige Wort, aber irgendwie sehr paranoid trifft schon ganz gut. Also ich weiß nicht. Der Blick ist auf jeden Fall ein bisschen starr.
Ja, das Urteil gegen Kelly fällt Ende März 1971. Das Militärgericht verurteilt Kelly wegen vorsätzlicher Tötung von 22 Zivilisten und versuchten Mordes an einem 2-jährigen Kind zu einer lebenslangen Haftstrafe. So, was glaubst du denn, löst dieses Urteil jetzt aus?
Weitere Ermittlungen, würde ich jetzt mal sagen. Empörung.
Ja, ich meinte jetzt so in der Bevölkerung.
Ja, oder? Demos weiter. Mhm. Aufklärung. Ja. Wie konnte es dazu kommen?
Die Meinungen gehen tatsächlich sehr weit auseinander, weil wir haben ja einmal auch die Antikriegsbewegung, die dadurch natürlich nochmal befeuert wird und nochmal mehr Proteste losgetreten werden. Aber es kommt auch eine neue Bewegung auf und zwar fordert die Freilassung Kellys. C-Company bringt sogar ein Lied raus, The Battle Hymn of Lieutenant Kelly, und da hören wir jetzt doch mal rein.
My name is William Kelly. I'm a soldier of this land. I've tried to do my duty and to gain the upper hand. But they've made me out of
colors of USA, forgotten on a battlefield 10,000 miles away. While life goes on as usual from New York to Santa Fe, as we go marching on.
Ja, da wird ja quasi gesungen, dass er so ein bisschen vorgeschoben wird, als dass ihm irgendwas in die Schuhe geschoben wird.
Ja.
Während man die Aufmerksamkeit auf ihn lenkt, geht der Rest quasi weiter, marschieren die anderen weiter. Irgendwie sowas war das doch, oder?
Ja, vor allem, dass er halt einfach nur ein einfacher Soldat ist und da halt marschiert und seine Arbeit praktisch macht.
Mhm.
Und ja, wie du gesagt hast, dass ihm jetzt halt die Schuld für alles gegeben ist. Und viele Amerikaner glauben halt auch seiner Geschichte, dass er nur Befehle auch befolgt hat. Aber man kann, glaube ich, auch sagen, dass es wirklich eine Hymne an Kelly ist.
Mhm.
Ne? Also der wird da schon sehr dafür doch, was er getan hat, ne? Sehr das als Unschuldslamm auch dahingestellt.
Sehr unkritisch alles, ja.
Sehr unkritisch. Und Radiosender streiten sich regelrecht um die Platten, die es auf dem Markt gibt und spielen dann den Song auch rauf und runter im Programm. Alles sehr konträr in dieser Zeit. Nur 3 Tage später ordnet Präsident Nixon an, Kelly freizulassen und ihn unter Hausarrest zu stellen.
Okay.
Was sagst du dazu?
Ja, es fehlen mir einfach noch ein paar Stücke, um da irgendwie so eine gebildete Meinung von mir zu geben. Ja. Weil man weiß ja immer noch nichts zu den Hintergründen.
Mhm.
Und deswegen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie so oft irgendwo dazwischen.
Ja.
Na, aber wie gesagt, irgendwas kommt einem ja dann doch ziemlich spanisch vor.
Ja, ist ein bisschen schwierig, weil sehr viel ist da auch nicht mehr bestätigt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Army halt gewisse Zahlen erfüllen wollte.
Mhm.
Und deshalb wohl auch, wie zum Beispiel Kelly, dass deshalb Zivilisten getötet worden sind. Aber es ist schon krass, dass nur ein einziger Soldat dann auch zumindest theoretisch für eine lange Zeit ins Gefängnis muss. Und die weiteren Verantwortlichen kommen mit dem Klaps auf den Po davon, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Weil wenn man einen 100-fachen Mord vertuscht, dass man dann wegen Nicht-Weitergebung der Meldung
Ja, wie gesagt, da steckt ja logischerweise irgendwas Größeres auch dahinter, sonst würden wir jetzt auch nicht drüber sprechen.
Man kann es auf jeden Fall sagen, Seymour ist entsetzt. Und wie er selbst sagt, ist er jetzt auf dem Kriegspfad. Laut ihm darf es kein Land geben, das so etwas macht. Er klemmt sich jetzt noch mehr hinter seine Arbeit. Und die nächste skandalöse Enthüllung, die die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zieht, lässt nicht lange auf sich warten. Seymour arbeitet mittlerweile bei der New York Times. Es ist der 17. Juni 1972 in den frühen Morgenstunden. Polizisten ertappen 5 Männer auf frischer Tat, als sie gerade in die Parteizentrale der Demokraten im Watergate-Komplex in Washington D.C. einbrechen, um dort Wanzen zu verstecken. Bei der Anklageerhebung fragt der Richter dann den Anführer James McCord, wo er arbeitet. Ist ja ein ganz normales Prozedere in jedem Prozess. Doch mit der Antwort hat im Saal wohl niemand gerechnet. Er sagt, bei der CIA. Einem der Journalisten in der ersten Reihe rutscht ein Holy Shit raus. Klar, das ist jetzt die Schlagzeile, ne?
Mhm.
Vor allem in den ersten Medienberichten wird Watergate als bizarres, unerklärliches Ereignis dargestellt. Aber wir kennen mittlerweile Seymour Hersh, der belässt es nicht dabei. Wieder türmen sich die Aktenberge auf seinem Schreibtisch. Er schreibt einige Artikel über Watergate, aber Seymour fühlt, dass mehr dahinter steckt. Das ist noch viel größer. Wahrscheinlich versucht wieder jemand etwas zu verbergen. Er hangelt sich über lange Zeit von Info zu Info und findet tatsächlich einen der Einbrecher und der redet auch mit ihm. Mitte Januar 1973, ein halbes Jahr nach der Festnahme, veröffentlicht Seymour einen Artikel, dass die Watergate-Einbrecher für ihr Schweigen bezahlt werden. Es deutet also immer mehr auf eine Vertuschung hin. Der Druck auf die Regierung nach der Erscheinung des Artikels wächst. Unter anderem wird Nixons Justizminister John Mitchell wegen Behinderung der Justiz angeklagt. Das ist übrigens auch der erste US-Justizminister, der ins Gefängnis muss. Er wird aber nach 19 Monaten nur wegen gesundheitlichen Gründen auf Bewährung auf freien Fuß gesetzt. US-Präsident Richard Nixon selbst wird nicht verurteilt. Tonbänder beweisen eindeutig, dass Nixon an der Vertuschung beteiligt war. Damit es nicht zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt, ist er vorher am 9. August 1974 als Präsident zurückgetreten. Sein Nachfolger und vorheriger Vize, Gerald Ford, hat ihn schließlich begnadigt. Ja, ihr merkt's, Watergate, die Massaker im Vietnamkrieg, es ist wirklich ein einzelner Typ, durch den ein Skandal nach dem anderen maßgeblich zumindest aufgeklärt werden kann. Das ist schon sehr beeindruckend. Ich glaube, über Watergate könnten wir auch noch eine ganz eigene Folge mal machen.
Ja.
Aber nur mal so, dass er da halt auch wieder mit dran beteiligt war. Bevor Nixon allerdings zurücktritt, ist noch etwas anderes passiert. Der hat auf jeden Fall auch eine sehr skandalreiche Präsidentschaft, kann man wohl sagen. Und zwar hat Chile 1970 einen neuen Präsidenten gewählt, Salvador Allende. Und Salvador Allende ist links und Kommunist. Und wem passt das? Gar nicht.
Den USA.
Richtig. Vor allem Nixon passt das gar nicht. Kissinger, der Außenminister von Nixon, und die CIA stehen unter Druck, dass Allende nicht lange im Amt bleibt. 1973 wird Allende dann ermordet und im Land findet ein Putsch statt. Der Faschist Pinochet kommt ins Amt und lässt Tausende verhaften und zahlreiche töten. Später wird ein Telefonat zwischen Nixon und Kissinger veröffentlicht. Da wird ganz deutlich, dass die CIA den Putsch unterstützt hat. Immer mehr Menschen vertrauen sich Seymour Hersh an, unter anderem Angestellte des Weißen Hauses. Alles hängt zusammen. Kissinger hat weltweit verdeckt operiert. Niemand hatte in der Zeit irgendwie so richtig mitbekommen, wie viel Kontrolle und Macht er tatsächlich dann auch hatte und wie er sie ausgeübt hat. Es war so viel Macht und Kontrolle, dass Staatschefs anderer Länder aus dem Weg geräumt werden, die einem halt nicht passen. Ja, Nixon ist jetzt nicht mehr im Amt, aber bei der CIA ist man sehr angespannt. Seymour Hersh hat mittlerweile Insights und Kontakte. Schriftstücke werden ausgetauscht, in denen steht unter anderem, dass Hersh eine Reihe an ehemaligen Mitarbeitern getroffen habe und in sensible Bereiche der Behörde vorgedrungen ist. Aber auch hier ist Seymour irgendwie nicht mehr aufzuhalten. Immer mehr Mitarbeiter der CIA haben einfach ein schlechtes Gewissen und wenden sich deshalb eben auch an ihn. Zum Beispiel Bob Kiley. Der erzählt ihm vom sogenannten Chaos-Programm. Kiley ist nämlich von der CIA angeworben worden, um US-amerikanische Studenten auszuspionieren. Nur noch mal zur Erinnerung, die CIA ist ein Auslandsgeheimdienst, hat also eigentlich nichts zu tun mit Inlandsspionage.
Ja, die CIA hat im Laufe der Geschichte, glaube ich, öfter mal mit Sachen zu tun gehabt, mit denen sie nicht hätte zu tun haben sollen.
Ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal in Folge 2 reinzuhören. Da geht es ja auch um die CIA.
Ja.
Da waren wir aber noch Podcast-Babys und ich glaube, man hört es auch ein bisschen.
Ja, gut. Ist ja klar, dass dann auf
ich war da noch sehr, sehr aufgeregt damals.
Eine Entwicklung stattfindet.
Ja.
Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant.
Wir sind jetzt ja eins. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Könnt ihr dann auch mal schauen, ob wir uns weiterentwickelt haben. Ja. Ende der 60er will das Weiße Haus nämlich herausfinden, ob die Studentenbewegungen von Kommunisten geführt werden. In den USA dreht sich zur Zeit des Kalten Krieges auf jeden Fall sehr viel um das Feindbild der Kommunisten, haben wir jetzt wohl gemerkt. Die Studentenproteste sind für Nixon echt ein Dorn im Auge. Sie fordern auf Bannern Nixons Rücktritt, auf Schildern steht, Amerika ist kriminell und Studenten verabreden sich auch, um Einberufungsschreiben zu verbrennen. Also vor allem eine Antikriegsbewegung. James Angleton ist zu der Zeit Leiter der Spionageabwehr, eine regelrechte Legende innerhalb der CIA. Seymour Hersh konfrontiert ihn jetzt mit den Anschuldigungen, die eigenen Bürger ausspioniert zu haben. Angleton streitet alles ab, was mit der Operation Chaos zu tun hat. Und er bietet Seymour sogar zwei alternative Themen an, wenn er über Chaos keinen Artikel schreibt.
Okay. Journalismus ist jetzt anscheinend irgendwie ein Tauschgeschäft.
Es wird ein bisschen versucht zu dealen auf jeden Fall. Doch natürlich nicht mit Cy Hirsch. In der New York Times erscheint am 22. Dezember 1974 ein Artikel auf der Titelseite und davon habe ich ein Bild mitgebracht.
Okay, also lesen tue ich jetzt nicht alles.
Nein, bitte nicht.
Ich lese mir einfach die Überschrift vor. Es ist jetzt nicht die komplette Titelseite, es ist halt so quasi so ein bisschen rechts am Rand auf der Titelseite mit der Überschrift Huge CIA Operation Reported in US Against Anti-War Forces, Other Descendants in Nixon Years.
Ja, also praktisch ja. Bericht über gewaltige CIA-Operationen gegen Kriegsgegner und Dissidenten unter Nixon.
Ja.
In dem Artikel steht, dass die CIA von den 50er Jahren bis Ende der Ära Nixon immer wieder gegen ihre eigene Charta verstoßen hat. Dabei sind dann unter anderem tausende Amerikaner ausspioniert worden. Und im Gesetz ist ja ganz eindeutig festgehalten, dass die CIA nur im Ausland spionieren darf. Seymour Hirsch selbst wird auch schon seit längerer Zeit von der CIA beobachtet, spätestens seit seinem Artikel über die Massaker in Vietnam. Aber die Panik innerhalb der CIA ist größer denn je. Denn Seymour Hirsch weiß von einem Dokument, das auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen darf. Dieses Dokument stellt alle anderen Enthüllungen in den Schatten. Woher er dieses Dokument hat, behält Seymour für sich. Es geht um die sogenannten Family Jewels. Der CIA-Direktor James Schlesinger hatte Familienjuwelen, findet den Namen auch sehr bezeichnend, ja. Nach der Watergate-Affäre in Auftrag gegeben, um einen Überblick über derartige Aktionen zu erlangen. Das ist also eine Sammlung über illegale und moralisch bedenkliche Aktivitäten der CIA. Sie besteht insgesamt aus knapp 700 Seiten. Auf denen stehen alle meist ungesetzliche Operationen im Zeitraum der 50er bis Mitte der 70er Jahre.
Ordentlich.
Ja. Da steht alles drin über Attentate im Ausland, Spionage im Inland oder Gehirnwäsche.
Das ist ja schlau. Alles schön aufschreiben und an einem Ort sammeln.
Ich finde es auch ein bisschen großartig. Und deshalb schlägt der Artikel natürlich auch ein wie eine Bombe. Die Schlinge zieht sich immer weiter zu. Die Regierung und die CIA stehen in einem echt schlechten Licht da. Mhm. Zuerst Vietnamkrieg, Watergate. Und jetzt auch noch die Anschuldigungen im Zusammenhang mit den Familienjuwelen. Deshalb ist die US-Regierung jetzt praktisch gezwungen, selbst Ermittlungen einzuleiten. Wegen den Veröffentlichungen durch Seymour Hirsch werden drei Untersuchungsausschüsse gegründet, unter anderem das Church Committee. Und bei den Untersuchungen wird klar, dass das Chaos-Programm nur die Spitze des Eisbergs ist. Das Church Committee wird am 27. Januar 1975 gegründet und Vorsitzender ist Senator Frank Church, daher dann auch der Name. Die meisten Anhörungen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit durchgeführt, damit halt Geheimdienstmethoden und Quellen geschützt werden. Aber zwei Anhörungen im September und Oktober 1975 finden auch in der Öffentlichkeit statt. Ja, und es sind halt auch wirklich zwei sorgfältig ausgewählte Fälle, die jetzt nicht zu viel über Geheimdienstpraktiken preisgeben. Es geht einmal um ein Programm der CIA zu biologischen Kampfstoffen und ein Programm der US-Regierung zur Überwachung im Inland zur Untergrabung der Bürgerrechts- und Anti-Vietnam-Kriegsbewegung. Diese Anhörungen sind dann auch live im Fernsehen gelaufen und es war das Thema zu der Zeit. Die Ermittlungen sind wirklich krass aufwendig. Das muss man sich mal vorstellen. Teilweise haben bis zu 150 Mitarbeiter daran gesessen, die landesweit bedeutendsten Geheimdienste und Geheimprogramme zu untersuchen. Die spannendsten und bekanntesten Akten sind dabei wohl die Family Jewels, weil klar, halt schon schön alles zusammengefasst drinsteht. Darüber hinaus kommt heraus, dass das FBI jahrelang versucht hat, Gruppen und Einzelpersonen zu diskreditieren, die als Störung für das Sozialgefüge angesehen wurden. Davon waren zum Beispiel eben die Antikriegsbewegungen betroffen, aber auch Martin Luther King Jr.
Ja, es ist halt lustig, weil man grundsätzlich, so heutzutage weiß man das ja irgendwie alles, dass da halt so ganz krumme Dinge gedreht wurden.
Ja.
Aber es ist trotzdem dann wild, wenn man sich das dann vorruft, dass es halt wirklich passiert ist und dass diese Strippen im Hintergrund ja wirklich gezogen wurden und alles.
Ja. Die Untersuchungen ziehen sich über 16 Monate. Der Ausschuss hat 126 Plenarsitzungen abgehalten, rund 800 Zeugen angehört und hat über 110.000 Dokumente durchgearbeitet. Ja, das nüchterne Ergebnis, ich glaube, das haben sich mittlerweile alle gedacht, die Geheimdienste haben die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger untergraben. Die in der Verfassung verankerten Kontrollmechanismen sind nicht angewendet worden. Der Abschlussbericht enthält aber auch über 96 Empfehlungen für Gesetze und Regularien. 1976 verabschiedet der Senat dann auch tatsächlich eine Resolution. Künftig kontrolliert ein Sonderausschuss die Aktivitäten der Geheimdienste, damit die mal im Einklang mit der Verfassung und den Gesetzen stehen. 1978 verabschiedet der Kongress dann das Gesetz Foreign Intelligence Surveillance Act. Seitdem müssen Geheimdienste für Abhör- oder andere Überwachungsmaßnahmen eine richterliche Anordnung einholen, und zwar von einem dafür neu gegründeten Gericht. Ich finde es schon ziemlich verrückt, dass hauptsächlich durch die Arbeit eines einzigen Mannes.
Eines Journalisten, ne? Nicht mal irgendwie ein tatsächlicher Ermittler, sondern ein Journalist.
Stimmt, sehr ja. Gut, das nochmal hervorzuheben, genau. Dass dadurch alles ins Rollen gekommen ist und was sich ja auch dadurch alles dann verändert hat.
Ja, stimmt.
Voll crazy.
Einmal die komplette CIA untergraben.
Ich glaube, das hat dann so eine richtige Lawine irgendwie losgetreten, weil dann haben sich auch immer mehr wahrscheinlich getraut und dann
ja.
Wussten wahrscheinlich auch immer mehr Mitarbeitende so, ja, okay, dem können wir dann auch vertrauen. So, der gibt nicht preis, wer ich bin oder so.
Ja, klar, also ich glaube, das habe ich mir jetzt die ganze Zeit schon gedacht eigentlich. Natürlich baut man da ein gewisses Vertrauen auf, wenn du weißt, okay, der verrät nichts. Aber auf der anderen Seite muss der auch eine unglaubliche Art gehabt haben, mit den Leuten zu sprechen. Weil er hat das ja alles im persönlichen Austausch irgendwie gemacht. Und er hat es ja wirklich geschafft, auch so nach einem Treffen, auch als er jetzt noch nicht so bekannt war, den Leuten zu verklickern, hey, du kannst es mir sagen.
Ja.
Sachen, die ja die Leute ins Gefängnis bringen könnten.
Ja. Ich habe ja mehrere Interviews mit ihm auch angeschaut und ich finde es ganz cool, wie er davon dann auch erzählt und dann war so, ja, und dann war ich auf dem Flur und habe einfach mal gefragt, hey, wie schaut es eigentlich mit dem Dorf aus? Und dann antworten die Leute da auch irgendwie dann einfach so drauf. Ansonsten, er hat auch schon sehr viel in Beziehungen rein investiert. Also, dass er mit den jungen Offizieren dann erstmal wahrscheinlich über Wochen, Monate nur über Football gesprochen hat.
Ja, klar.
So. Aber der wirkt auch sehr, sehr aufgeschlossen einfach.
Ja.
Aber auch sehr vertrauenswürdig, was, glaube ich, noch ein Tick wichtiger ist. Aber auch als irgendwie Arbeitskollegen oder so mit ihm mal gesprochen haben dann auch gemeint, der konnte auch richtig, richtig sauer werden. Jetzt irgendwie mit der CIA, als Kelly freigelassen wurde, da war er dann richtig, richtig sauer und hat wirklich so gemeint, hey, das kann nicht sein, dass das der einzige Outcome jetzt ist von diesen Massakern.
Ja,
dass
gut.
Da alle easy weggekommen sind, wo er dann auch gesagt hat, okay, das ist jetzt mein persönlicher Krieg, so, ich schaue jetzt ganz genau hin, was die Geheimdienste da eigentlich machen. Was vertuschen die eigentlich alles noch mehr? So, das hat es ja so alles ins Rollen gebracht auch irgendwie.
Ja, so hört er sich an. Also wenn der sich auf irgendwas eingeschossen hat, dann gute Nacht, ja.
Sehr hartnäckig, ja, auf jeden Fall. Und nächste Woche schauen wir uns dann einen Fall beziehungsweise eine Experimentenreihe an, die durch die Arbeit des Church Committees an die Öffentlichkeit gekommen ist. Na, diese Woche ging es ja noch ein bisschen wenig um Experimente. Das holen wir alles nächste Woche nach. Und das ist wirklich krasser als so mancher Agenten- oder Spionagefilm. Es geht um Experimente an Menschen, Gehirnwäsche und Drogen. Aber um noch mit Seymour Hersh abzuschließen. Er hat 1970 für die Aufdeckung des Massakers in My Lai den Pulitzer-Preis bekommen. Der Pulitzerpreis ist ja ein US-amerikanischer Medienpreis für herausragende journalistische, literarische oder auch musikalische Beiträge. Mittlerweile ist er 89 Jahre alt, sorgt aber tatsächlich immer noch für Schlagzeilen. 2023 hat er einen Artikel darüber geschrieben, dass er vermutet, dass die USA hinter den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 stecken. Und tatsächlich erst dieses Jahr hat der Spiegel veröffentlicht, dass die CIA wohl schon im Frühjahr 2022 von den ukrainischen Sabotageplänen gegen Nord Stream gewusst hatte. Da jetzt aber noch tiefer reinzugehen, wäre, glaube ich, zu viel. Weil über Simon Hirsch und was er recherchiert hat und aufgedeckt hat, könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Reihe über ein ganzes Jahr füllen.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf nächste Woche. Mhm. Wie gesagt, nächste Woche. Also
schon nächste Woche.
Gleich mal vormerken. Mhm. Ja, nicht wie sonst in 2 Wochen, nächste Woche. Und gerade über so Experimente hört man ja auch sehr viel, finde ich. Also vor allem wird das ja auch immer so nebenbei in irgendwelchen Filmen und Serien erwähnt. Mhm. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was denn da auch alles eigentlich dran ist tatsächlich und was da ans Licht gekommen ist. Also ich freue mich.
Ja, wunderbar. Ich freue mich auch. Dann hören wir uns nächste Woche.
Schatten und Skandale. Ein True Crime Skandal Podcast mit Christina Merkel und Nicolas Pinkanel. Verblüffende Geschichten, schockierende Verbrechen und skandalöse Enthüllungen aus aller Welt.